Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Verschiedene Gemeinden in den USA, unter anderem Minneapolis, New York City, Seattle und Sacramento, haben seit dem gewaltsamen Tod George Floyds angekündigt, den Polizeiapparat grundsätzlich reformieren zu wollen. Auch die US-Demokraten haben einen Gesetzesentwurf erarbeitet gegen Polizeigewalt und rassistische Diskriminierung, nachdem zum Beispiel dann in Zukunft Opfer bei Polizeifehlverhalten auf Schadensersatz klagen können sollen. Und auch Donald Trump hat angekündigt, demnächst Pläne für eine Polizeireform vorlegen, die allerdings wohl nicht ganz so weitreichend sein werden wie die Vorschläge der US-Demokraten. Über den aktuellen Stand der Dinge in Sachen Polizeireform habe ich mit unserem US-Korrespondenten Thilo Kössler gesprochen und ihn gefragt, was man denn zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt konkret sagen kann, was diese Reform angeht. Wo stehen denn die USA gerade?
Also wir stehen dort, dass es einen deutlichen Stimmungswandel jedenfalls gibt. Über 70% der Amerikaner sind heute der Meinung, dass es sich bei diesen Fällen von Polizeigewalt eben nicht mehr um Einzelfälle handelt, sondern um ein strukturelles Problem der Polizeikräfte. Nirgendwo ist der Rassismus verbreiteter als in Polizei und Justiz, hat der Bürgerrechtler Brian Stevenson gesagt. Und der Druck der Straße ist enorm gewachsen. Manche Städte haben schon spontan reagiert. Sie haben einige genannt. Sie haben die Würgegriffe und andere brutale Praktiken verboten. Sie haben angekündigt, die Ausbildung zu verändern, denn das ist Sache der lokalen Polizeibehörden. Das geht ans Selbstbild der Polizei, das bisher so aussieht, dass da einsame Krieger gegen das Verbrechen kämpfen, gewissermaßen Einzelkämpfer mit der Waffe in der Hand, bereit zu jeder Eskalation. Stattdessen soll es einen Paradigmenwechsel geben. Es soll in den Vordergrund geschoben werden, dass man Menschenleben schützen muss, dass man Konflikte lösen muss, statt zu eskalieren, dass man sich als Partner anbieten muss, mit den Menschen zusammenarbeiten und verlorenes Vertrauen zurückgewinnen muss. In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder die Forderung nach Defunding the Police erhoben, also der Polizei Gelder zu entziehen, stattdessen in Sozialprojekte zu stecken. Der Hintergrund ist, dass die kommunale Sozialarbeit praktisch nicht mehr existent ist. Das wurde alles eingestellt und man hat alles indirekt den Polizisten aufgebürdet. Parallel dazu haben die Demokraten eine Gesetzesinitiative eingebracht. Sie soll die alltägliche Brutalität beenden. Sie soll es ermöglichen, Polizisten bei offensichtlichen Verstößen juristisch zur Rechenschaft zu ziehen. Und es soll eine landesweite Datenbank aufgebaut werden, die Verfehlungen dokumentieren soll. Also ein ganzes Paket an Reformen, das jetzt im Augenblick angedacht wird, sei es von den lokalen Polizeikräften oder sei es im Kongress.
Haben denn diese Reformideen überhaupt eine Chance auf Erfolg?
Also der Stimmungswandel in der Öffentlichkeit spricht grundsätzlich dafür, dass es tatsächlich eine neue Dynamik gibt, das Thema jetzt ernst zu nehmen und anzugehen. Amerika befindet sich im Wahljahr. Am 3. November wird ein neuer Präsident und viele Senatoren gewählt und Abgeordnete. Aber es gibt natürlich massive Widerstände, symbolisiert durch die Haltung Donald Trumps, der sich ganz zum Verfechter einer harten Law-and-Order-Politik gemacht hat, der systemimmanenten Rassismus schlichtweg in Abrede stellt und der ein entschiedener Gegner jeder Gesetzesänderung ist, die den Schutz von Polizisten vor juristischer Verfolgung abschwächen soll. Donald Trump hat nicht ein Wort der Empathie für die Opfer von Polizeigewalt gezeigt. Er hat 99,9%, wie er sagte, der Polizisten zu ganz tollen Kerlen erklärt. Die meisten Republikaner folgen ihm dabei blind. Andere erkennen, dass es so in der Tat nicht weitergehen kann. Es gibt vereinzelte Stimmen der Kritik in Kreisen der republikanischen Senatoren. Man kann nicht ausschließen, dass sich 3 oder 4 republikanische Senatoren den Vorschlägen der Demokraten am Ende anschließen werden. Denkbar ist aber auch, dass die Vorlagen wieder so weichgespült werden, dass am Ende wieder ein Scheinkompromiss steht, wie im Fall der Waffengesetzgebung zum Beispiel.
Also die Republikaner, die geraten schon gerade ein wenig unter Druck.
Die Republikaner geraten unter Rechtfertigungsdruck. Die harte Haltung, die es wenige Tage nach dem Tod von George Floyd gegeben hat, diese harte Haltung, die ganz der Linie von Donald Trump folgte, die scheint sich ein bisschen aufzuweichen. Es gibt kritische Stimmen, die da sagen, so kann es nicht weitergehen innerhalb der Polizei. Die sagen, wir müssen auch auf die afroamerikanische Bevölkerung mit ihren Ängsten und Sorgen eingehen. Das alles führt aber noch nicht dazu, dass es tatsächlich irgendwie zu einer Palastrevolte oder sowas kommt. Man muss auch noch sagen, dass es von anderer Seite große Hindernisse gibt mit Blick auf die Reformen, zum Beispiel von Seiten der Polizeigewerkschaften. Sie sind mächtig. Es gibt einen hohen Organisationsgrad unter den Polizisten, besonders die Gewerkschaften Gewerkschaften der weißen Polizeikräfte haben sich bisher noch immer entschieden gegen alle Reformen gesperrt. Sie sind so stark, dass eine Reform von innen heraus bisher immer gescheitert ist. Das ist der Grund, weshalb Minnesota, Sie haben es angesprochen, gesagt hat, wir lösen die ganze Polizei auf und schaffen ein völlig neues Sicherheitsnetz, völlig neue Sicherheitsstrukturen. Das heißt, die Gewerkschaft der schwarzen Beamten, die es auch gibt, sie spielen eine ganz andere Rolle. Sie sind lange nicht so einflussreich, aber sie spielen eine sehr, sehr konstruktive Rolle, wenn es um den Reformprozess geht.
Das ist ja nun kein neues Thema, das Thema Polizeigewalt und Rassismus innerhalb der Polizei. Wie konnte das denn überhaupt so weit kommen, dass also diese Form der Gewalt in den 18.000 Polizeistationen im Land so endemisch ist?
In der amerikanischen Geschichte, Frau Begalke, lässt sich praktisch keine Phase finden, in der es keine gespannten Beziehungen zwischen weißen Polizeikräften und schwarzer Bevölkerung gegeben hätte. Das liegt am historischen Ursprung der lokalen Polizeibehörden, die praktisch als weiße Bürgerwehren entstanden sind. Entweder als sogenannte Nachtpatrouillen, deren Aufgabe es war, die schwarze Bevölkerung zu kontrollieren, oder als sogenannte Slave Patrols, die Sklavenpatrouillen, die versklavte Afroamerikaner wieder einfangen sollten, die geflohen waren und zu ihren Sklavenhaltern zurückbringen sollten. Dahinter stand auch immer die Angst, die Sklaven könnten sich zu Aufständen zusammenrotten, wie es hieß. Diese Aufgaben behielten diese Nachtpatrouillen auch, nachdem sie zu offiziellen Polizeikräften und Behörden ernannt worden sind. Die Polizei wurde von den Schwarzen immer gefürchtet. Nach dem Bürgerkrieg und nach dem Ende der Sklaverei haben sich besonders im Süden lokale Polizeistationen am Terror gegen Schwarze beteiligt. Das ist bekannt. Das heißt, bis heute ist das eine ganz stark traumatisierte Angstbeziehung, die Afroamerikaner gegenüber weißen Polizeikräften haben.
Ja, und das klingt natürlich auch danach, dass das ein wirklich längerfristiges Projekt auch ist, was in allen Bereichen der Gesellschaft eigentlich angestoßen werden müsste. Wenn man jetzt aber bei der Polizei mal bleibt, man hat das ja in den letzten Tagen oft gelesen, die Ausbildung der Polizisten zum Beispiel in den USA dauert mitunter ein bisschen weniger als 3 Monate. Meinen Sie, da könnte man ansetzen, vielleicht auch von dieser etwas kriegerischen Philosophie, die da gepredigt wird, wegzukommen? Was müsste passieren?
Also es gibt ja verschiedene Initiativen bereits auf Seiten der lokalen Behörden, also der Städte, die versuchen, diese brutalen Gewaltmethoden eben abzuschaffen und die Schwerpunkte der Ausbildung zu verändern. Es geht jetzt bei der Ausbildung einseitig auf Durchsetzung von Recht und Ordnung. Es geht um die Wahrung des staatlichen Gewaltmonopols. Es geht bei der Ausbildung darum, an Waffen zu trainieren. Und da muss es eben einen Paradigmenwechsel geben. Da muss man versuchen, viel stärker auf Deeskalationsstrategien zu setzen, auf Beratung, auf direkte Kontakte zwischen Polizisten und der Bevölkerung. Man muss versuchen, das verlorene Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Da gibt es etliche Versuche in verschiedenen Städten. In Denver zum Beispiel hat sich die Polizei geweigert zu sagen, wir übernehmen hier klaglos im Grunde die Arbeit von Sozialarbeitern mit, weil die Sozialarbeit in den Kommunen de facto unter dem Finanzdruck abgeschafft worden ist. Wenn dort zum Beispiel die Polizei gerufen wird, wenn es um einen Familienkonflikt geht, nimmt die Polizei grundsätzlich einen Sozialarbeiter mit. In Las Vegas, das war ein anderes Modell, hat man gewissermaßen die Grundsätze der Polizeiarbeit komplett verändert und hat an erste Stelle gestellt den Schutz von Menschenleben mit der Forderung, den Einsatz von Polizeiwaffen so niedrig wie möglich zu halten. Nach 5 Jahren hat man festgestellt, das hat gewirkt. Der Einsatz von Polizeiwaffen ist um die Hälfte zurückgegangen. Das Problem dabei ist, Frau Begalke, dass es keine zentralen Strukturen gibt, die gewissermaßen die Lerninhalte zentral steuern könnten und die Curricula völlig neu formulieren könnten. Nein, es hängt immer alles ab im Zeichen des Föderalismus und der absoluten Kleinteiligkeit, weil es eben den kommunalen Sicherheitsbehörden untersteht, diese Autorität. Es hängt immer davon ab, was sagt der Bürgermeister, was sagt der Stadtrat, was sagt die Verwaltung. Am Ende, was sagt die Bevölkerung dazu? Haben wir das Vertrauen, den Vertrauensvorschuss der Bevölkerung? Aber es gibt eben keine zentrale Steuerung. Und das ist jetzt sicherlich ein Problem, das in dieser Krise auch deutlich zutage tritt.